Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Marlene Haushofer und Friederike Mayröcker oder auch Dorothy Parker und Edel Adnan geistern durch ein Buch, in dem zeitgenössische Schriftstellerinnen davon erzählen, welche Frauen sie beim Schreiben animiert und nachhaltig inspiriert haben. Mit zweien davon, mit Simone Buchholz und Rasha Kayat, bin ich gleich zum Gespräch verabredet. Vorher schauen wir uns aber noch an, wer gestern den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat und ob das auch wirklich eine gute Wahl war. Israel, der Klimawandel, Ost-West oder auch Müll, das sind Themen der Sachbücher, die in diesem Jahr für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert waren. Insgesamt 8 Kandidaten und Kandidatinnen saßen gestern in der Hamburger Elbphilharmonie und mussten tapfer abwarten, wer denn am Ende das Rennen machen wird und wann endlich dieser erlösende Satz fällt.
Den Deutschen Sachbuchpreis 2024 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Christina Morina, 1000 Aufbrüche.
Also 1000 Aufbrüche von Christina Morina fand ich ganz gut. Ich kenne sie ja auch, denn sie war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und war da eben schon bei uns in der Lesart zu Gast. Damals hat sie nicht gewonnen. Mein Kollege Christian Rabhansel, der bei uns fürs Sachbuch zuständig ist. Wir haben ja auch über das Buch gesprochen. Das heißt, du kennst es auch. Mhm. Das ist schon irgendwie ein überraschender Ansatz, den sie gewählt hat.
Ja, und sehr interessant. Also sie ist ja Historikerin und sie hat über die Deutschen und ihre Demokratie so seit den 80ern geschrieben und hat dazu Briefe sich angeguckt, Petitionen, Flugblätter, Demozettel, Konzeptpapiere. Und sie beschreibt es gleich am Anfang, wie sie da steht, so in Leipzig im Haus der Demokratie mit so einer großen Kiste und sich da durchwühlt. Und ich sage immer gerne, irgendwie so andere hätten vielleicht gedacht, so ja, ist das jetzt Altpapier, aber sie muss da richtig glänzende Augen bekommen haben, weil sie sofort erkannt hat, was das für ein ungehobener Schatz ist, weil sowas eben noch nicht wirklich ausgewertet wurde und was sie dann alles findet. Sie nennt das eine unbändige, demokratiehungrige Fantasie. Ich habe mal einen Satz mitgebracht, wie sie das selbst beschreibt, im Interview hier im Deutschlandfunk Kultur gestern Abend, nachdem sie den Preis gewonnen hat. Und da hat sie das so erklärt.
Natürlich war das eine Selbstbefreiung einer Gesellschaft und ein Möglichkeitsraum, der entstanden ist, wo Menschen sehr unterschiedlicher Couleur, sehr unterschiedlicher Herkunft und Bildung sich Gedanken gemacht haben, was das große Ganze bedeutet, was die Republik bedeuten kann. Und zunächst ja auch gar nicht unbedingt die Abschaffung der DDR als Republik, sondern da ging es auch lange um erstmal Alternativen. Und dass das in so einer Einparteienherrschaft, ja, wo die SED sich alleinherrschend geriert hat, erstmal als Gegenmodell die Basis Demokratie das zentrale Narrativ war, die zentrale Idee und nicht etwa die repräsentative Demokratie, hat auch eine gewisse historische Logik.
Und in dieser Logik deutet sich dann auch schon ein Konflikt zu der etablierten westdeutschen, eben parlamentarischen Demokratie an. Und dann beschreibt sie, wie sie da so in diesem Haus der Demokratie steht und sich fragt, wie kann das eigentlich sein, dass ausgerechnet hier, wo dieser freudige demokratische Aufbruch war, trotzdem heute diese teils rechtsextreme AfD so einen überdurchschnittlichen Zulauf hat. Und ja, auch dieses Nachleben der demokratischen Aufbrüche, das beschreibt Christina Morina sicherlich besser als ich. Hören wir auch das an.
Das ist zwiespältig. Ja. Einerseits haben sich sehr, sehr viele Ostdeutsche sehr gut in der Berliner Republik zurechtgefunden und sind Kanzlerin und Bundespräsident geworden und sehr konstruktiv in diese repräsentative Demokratie die hineingewachsen. Aber andererseits, glaube ich, sind auch einige dieser Vorstellungen im Grunde auf der Straße liegen geblieben, so ein bisschen auch hilflos und sicher auch mit Enttäuschung und Frustration verbunden und so ganz spezifische Vorstellungen davon, was das Volk ist, was ein vermeintlich einheitliches Volksinteresse ist, wie das vertreten werden sollte. Da liegt, glaube ich, ein Nährboden für das, was Populismus, insbesondere auch Rechtspopulismus, heute in Ostdeutschland zu mobilisieren weiß.
Ja, und da deutet sich dann schon an, warum heute die Demokratie, die liberale, parlamentarische so unter Druck ist und warum dieses Buch hilft, die Gegenwart zu verstehen.
Wobei sie ja, finde ich, eher so Fragen nachgeht und jetzt nicht unbedingt so eine fertigen Antworten serviert oder, ja, oder auch keine so richtig starke These hat.
Absolut, das ist kein thesenstarkes Buch. Ich mag eigentlich sehr Debattenbücher, aber das hier ist ein glänzendes Beispiel dafür, dass weniger pointierte Meinung eigentlich einer Debatte auch gut tun kann. Also das ist eben nicht eins dieser üblichen Ost-West-Empörungsbücher über die Demokratieunfähigkeit des Ostens oder über die Überheblichkeit des Westens. sondern es ist gründlich recherchiert in Ost und in West. Es ist differenziert, aber eben im besten Sinne. Sonst, wenn gesagt wird, da muss man mal differenziert auf rechtes Wahlverhalten gucken, dann kommt danach häufig eine Verharmlosung. Das macht sie natürlich auch nicht. Aber man erfährt eben eine Menge, warum eben zum Beispiel das Gegenteil von Diktatur im Osten nicht unbedingt Demokratie ist, sondern Freiheit. Alleine an diesem Punkt macht sich schon was deutlich. Also es ist ein Buch, das wenig behauptet, aber eine Menge erklärt, finde ich.
Also das hört sich so an, als ob du ganz gut einverstanden bist mit dieser Wahl.
Absolut, ja, ich bin sehr einverstanden. Ich finde das genau die richtige Entscheidung. Das ist ein wichtiges, drängendes Buch, auch nach den jüngsten Wahlen, nach dem Abschneiden, dem starken Abschneiden der AfD, besonders im Osten und vor dem restlichen bevorstehenden Wahljahr. Und was ja auch nicht unwichtig ist, das ist im letzten Herbst erschienen. Ich hatte es also eine ganze Weile nicht in der Hand, habe es mir dann gestern nochmal angeguckt, habe nochmal gedacht, Mensch, es ist wirklich gut geschrieben. Man könnte ja denken, bei so einer Recherche, das könnte trocken sein, aber ist es nicht. Und das eben auch im Vergleich zu einer insgesamt schon sehr starken Nominierungsliste, wie ich finde. Also die Jury hat da wirklich ein Händchen für relevante, gut geschriebene Sachbücher bewiesen. Also vieles davon ist wichtig, aber ja, das eben ganz besonders, finde ich, drängend heute. Und alle diese Bücher, die passen auch zu einer Losung, die hat unser Deutschlandfunk-Kollege und Jury-Sprecher Stefan Koldorf gestern Abend ausgegeben. Er hat nämlich erklärt, welche Art von Buch nicht nominiert worden ist. Hören wir uns das an.
Das hat uns eher skeptisch gemacht, wenn AutorInnen versprochen haben, so kommen wir damit zurecht, so lösen wir das, dann wäre das für uns eher ein Grund zu sagen, das kann eigentlich nicht sein und das muss ein Sachbuch auch gar nicht. Ein Sachbuch muss Menschen befähigen, eine eigene Meinung zu bilden, zu eigenen Einschätzungen zu kommen und daraus dann politische Handlungen zu entwickeln.
Ja, also so ein Plädoyer für die Grundlagen erstmal von dem Jury-Sprecher gestern Abend.
Also es gibt ja auch gar nicht so viel Sachbuchpreise. Der Leipziger Preis hat diese Kategorie noch, jetzt dieser deutsche Sachbuchpreis. Wie will der sich da unterscheiden oder wie ist der überhaupt definiert?
Na, er definiert sich als Preis für, naja, herausragende Sachbücher deutscher Originalausgabe zu Themen der Zeit als Impulsgeber für den öffentlichen Diskurs und ja, eben diese gut recherchierten Fakten als Grundlagen, damit wir uns dann eine Meinung bilden können. Und das ist auch gestern Abend immer wieder betont worden, das sei eben gerade wichtig in der Zeit, in der Fakten, so in der Flut von Fakes oft untergehen. Der Carsten Broster, der Hamburger Kultursenator, der war gestern Abend auch dabei und der hat das folgendermaßen formuliert.
Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass der Sachbuchpreis erneut hier in Hamburg in der Elbphilharmonie verliehen wird und das nicht nur, weil ich in meinem eigenen Volontariat bei einer regionalen Tageszeitung in Deutschland den Satz hören musste, als jemand einen Text von mir redigiert hatte, der da lautete, Fakten hemmen den Erzählfluss. Ein Satz, gegen den ich versuche, seitdem anzuarbeiten und ich sozusagen begreife Sie alle als sozusagen Bundesgenossinnen und Genossen an dieser Stelle.
Ja, also das war so der rote Faden des Abends, die Bedeutung von Sachbüchern, um wieder Fakten Gewicht zu verleihen, dass also die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe, dass Nazis Nazis seien und ein Aggressor eben keine Selbstverteidigung betreibe. Auch für den Satz gab es einen Applaus gestern Abend. Applaus und eine große Bühne eben für faktenreiche Sachbücher.
Ja, und war die Bühne denn tatsächlich groß? Man hat ja so ein bisschen die gute Stimmung gehört in diesen O-Tönen, aber war es denn auch glamourös?
Also es war ja in der Elbphilharmonie nicht ganz groß, natürlich nicht im großen Saal, es war im kleinen Saal. Trotzdem, das hat schon Stil, das hat klasse, finde ich, eine schöne Mischung aus kurzen Reden, aus kurzen Einspielfilmen, sehr schlank gehalten. Das hat mir insgesamt gefallen. An einem Punkt dann aber eben doch nicht, weil ich finde, es war deutlich zu schlank, was dann wirklich das Siegerbuch betraf. Viel zu wenig Raum. Also von der Dramaturgie her war das so, dass alle Nominierten in diesen kurzen anderthalbminütigen Einspielfilmen vorgestellt worden sind. Da ist ja diese Kürze notwendig, aber wenn man dann am Ende dachte, so und jetzt kommen wir mal zum Inhalt des Siegerbuches, ist ja von wegen. Stattdessen irgendwie so eine 50-sekündige, wirklich dünne Begründung der Jury, die noch nicht mal von der Jury selber vorgetragen wurde, sondern vor der Moderation. Und dann gab es noch kurz Dankesworte und dann war das Ganze vorbei. Also da finde ich, muss wirklich die Dramaturgie mal überdacht werden, damit dann auch mal über Inhalte geredet wird. Das ist ja besonders paradox an einem Abend, wo die ganze Zeit betont wird, man muss sich Zeit nehmen für die Gedanken und dann hat man 50 Sekunden für das Siegerbuch. Das finde ich dürftig. Wir haben uns, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung. Ne? Wir haben uns dann,
sagen, bei uns kann man es ja dann irgendwie
ja genau,
hören.
Weil die Fazitredaktion, also unsere Sendung Fazit gestern Abend, die hat natürlich dann mit der Siegerin Christina Morina noch gesprochen. Das finden wir dann in der Deutschlandfunk-App.
Christian Raab-Hansel, unser Sachbuchexperte hier im Lesart-Team. Vielen Dank. Und wir haben über den Deutschen Sachbuchpreis gesprochen, der gestern Abend verliehen wurde in der Hamburger Elbphilharmonie an die Historikerin Christina Morina für ihr Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Ich möchte mal wissen, warum alle so scharf drauf sind, irgendwie Schriftsteller zu werden. Das soll Dorothy Parker sich gefragt haben. Dabei hat die amerikanische Autorin andere Frauen sogar dazu inspiriert zu schreiben. Zum Beispiel Simone Buchholz, die ja viele Leser sicher von ihren preisgekrönten Kriminalromanen kennen. Sie hat in einem Sammelband, der sich weiblichen Vorbildern in der Literatur widmet, über Dorothy Parker geschrieben und ich bin mit ihr in Hamburg verbunden. Hallo, guten Morgen, Simone Buchholz.
Guten Morgen, lieber Andrea Gerl.
In dem Buch Unter Frauen, über das wir jetzt sprechen, da sind natürlich noch viele andere Texte. Gabriele von Arnim schreibt über Elizabeth Stroud, Ulrike Dresner schwärmt in einem Langgedicht von Friederike Mayröcker und Rasha Kayat schreibt einen Brief an Edel Adnan. Und mit Rasha Kayat bin ich jetzt auch verbunden. Hallo, auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Gerg. Hallo, Simone.
Hallo, liebe Rasha.
Jetzt die erste Frage ist für mich, wie war das eigentlich, als diese Anfrage gekommen ist, für das Buch über eine Schriftstellerin zu schreiben, die besonders wichtig für ihr eigenes Schreiben ist? Mussten Sie denn da lange nachdenken oder war das sofort da, dieser eine Name? Wer fängt an? Simone Buchholz vielleicht?
Tatsächlich bin ich angefragt worden, als ich eigentlich viel zu viel zu tun hatte, um noch irgendwas anzunehmen. Und dann habe ich aber nur das Thema gehört und dachte sofort, natürlich möchte ich über Dorothy Parker schreiben. Also die ist mir so in den Fasern und ich stelle ihr auch immer Fragen, wenn ich nicht weiter weiß. Beziehungsweise stelle mir die Frage, wie hätte Dorothy Parker es gemacht? Insofern war es für mich sofort klar und ganz organisch.
Und das bei Ihnen auch so, nicht, Rasha Kayat, dass Sie Edel Adnan auch so als Lebensbegleiterin haben, die Sie um Trost bitten und der Sie auch Fragen stellen. Das war also auch gleich klar.
Ja, es war auch ganz, es war wie bei Simone, es war ganz klar sofort, das war gar keine Frage, welcher andere Name da auch noch in Frage kommen könnte. Edel Adnan ist immer bei mir.
Und ich fand auch ganz schön, dass Sie so Kennenlerngeschichten auch beschreiben, wie bei Liebesgeschichten. Da erfährt man ja auch ganz schön viel, wenn man Menschen danach fragt, wie sie sich eigentlich damals so über den Weg gelaufen sind. Das war bei Ihnen beiden ja auch eine besondere Situation. Wollen Sie das mal erzählen?
Rasha, möchtest ja. du mal anfangen?
Ja, das kann ich gerne machen. Danke, Simone. Genau, also ich finde, Liebesgeschichten ist auch eigentlich ein gutes Stichwort, wenn es um solche Leseeinflüsse geht, weil es ist ja gerade, wenn man auch jung an so eine Autorin kommt und an ihr Werk, es ist ja ein bisschen wie sich verlieben. Und ich glaube, das schreibe ich in meinem Text auch, dass es so ein bisschen wie ein junges sich leidenschaftlich hingeben ist. Und ich war eben Studentin, gerade aus dem Grundstudium entlassen sozusagen und habe mir auf dem Weg nach meiner Zwischenprüfung auf einem Secondhand-Buchstand eine Belohnung kaufen wollen und habe da Edel Adnans Roman Sid Marie Rose entdeckt. Und es hat mich angesprochen, weil es eben arabische Schriftzeichen auf dem Cover hat. Und es war ein bisschen so wie ein magischer Moment, dass wir aufeinander gewartet haben, dass wir in unser Leben treten können. Und ja, da habe ich es dann, da habe ich zugegriffen und mich direkt in den Hofgarten vor die Bonner Uni gesetzt. Da habe ich ja studiert und habe angefangen zu lesen. Und seitdem ist sie immer bei mir. Das sind jetzt über 20 Jahre.
Und Simone Buchholz, Sie haben Dorothy Parker tatsächlich in New York entdeckt.
Ja, auf einem Gemälde im Hotel The Algonquin. Da war ich auch ganz jung und für mich war das mit großem Herzklopfen verbunden, weil es war so aufregend, in New York zu sein und überhaupt alles viel zu viel und viel zu groß und viel zu weit für eine 21-jährige Frau aus der hessischen Provinz. Und dann sah ich dieses Bild mit dieser sehr furchtlos und doch irgendwie zart reinblickenden Frau mit so einem beigen Hut, glaube ich, den sie da auf hat. Und habe mich in diesen Blick verknallt, muss ich sagen. Und als ich anfing zu lesen, war es für mich tatsächlich das Gefühl, jetzt weiß ich, was mir immer gefehlt hat bei den Männern, die ich in den Jahren zuvor gelesen habe und die ich auch verehrt habe. Also Ernest Hemingway, Raymond Chandler, Jacob Arjouni. Und dann kam plötzlich eine Stimme, die mir noch was zu bieten hatte, was die Jungs mir eben nicht zu bieten hatten. Und wie auch so eine Kennenlerngeschichte bei der Liebe ist es ja auch, geht es ja auch ein bisschen um Langzeit, wie entwickelt sich das? Und ich muss sagen, Dorothy Parker hat mich auch durch meine verschiedenen Dekaden begleitet. Ich habe immer so ein bisschen mir was abgeschaut daran? Wie geht sie mit Herzbrüchen um, was sie viel, viel erzählt hat? Wie geht sie mit Machtverhältnissen, mit Strukturen um, mit Kapitalismus, mit all dem, mit Politik, womit sie sich beschäftigt hat? Und inzwischen, wo ich jetzt Anfang 50 bin, muss ich sagen, was mir an ihr am besten gefällt, ist, dass sich alle ein bisschen vor ihr gefürchtet haben. Und so können wir gut zusammen alt werden, glaube ich.
Also das, ich habe das auch so ein bisschen bei Ihnen beiden gelesen, dass diese, ich sage jetzt mal so Vorbilder, das können wir auch gleich noch diskutieren, ob das überhaupt der richtige Begriff dafür ist, aber dass diese Frauen auch so eine Art Geburtshelferinnen waren, um eben zu sich selbst, zur eigenen Stimme zu finden. Bei Ihnen, Rasha Kayat, da schreiben Sie zum Beispiel, dass Sie eben von Edel Adnan gelernt haben, dass man nicht unbedingt so dicke Wälzer schreiben muss, sondern dass auch Stille und Kürze erlaubt sind.
Ja, ganz genau. Also ich kann eigentlich, habe hier die ganze Zeit genickt, während Simone gesprochen hat. Also dass sich jemand da anschwingt und etwas zu bieten hat, was die Jungs uns nicht zu bieten hatten, nämlich Kürze und Dichte und im Fall von Edel Adnan für mich natürlich auch einen kulturellen Bezug aus einer Zeit, aus einem Land oder aus ländern kulturellen Räumen, die ich persönlich gut kenne und kannte auch damals schon. Und das war einfach in der Lektüre, die ich vorgesetzt bekommen habe im Studium und in der Schule, kam das ja gar nicht vor, also dieser kulturelle Raum. Ich habe Komparatistik studiert. Und die Kürze und das Dichte an Edel Adnan begleitet mich immer weiter und immer mehr. Und ich merke das an meinen eigenen Texten tatsächlich inzwischen sehr deutlich, dass ich mich dann auch traue, Sachen wegzulassen. Also einfach so der Stille und den Zwischentönen zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass meine Leserinnen das schon mitschwingen und dass ich nicht über 50 Seiten erklären muss, was ich jetzt eigentlich meine, wenn ich einen Baum beschreibe. Und da hat sie mir, ja, ich weiß nicht, ein Vorbild geleistet oder für mir vielleicht auch Mut gemacht und gesagt, so, das ist schon in Ordnung, das ist, die Leute sind schlau genug, das mitzudenken. Mhm. Und das mag ich sehr an ihr, dass sie da auch so viel Vertrauen in mich als Leserin hat, dass ich mich auf sie einlassen kann, auf das, was sie sieht, was sie denkt. Und das würde ich gerne in meinen Texten meinen Leserinnen weitergeben.
Und bei Ihnen, Simone Buchholz, habe ich den tollen Satz gelesen, Dorothy Parker zu lesen war, als dürfte ich endlich existieren. Das haben Sie ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Aber was ist das dann? Ist das tatsächlich ein Vorbild oder eben, wie ich vorhin sagte, so eine Geburtshelferin, eine Inspiration oder eine Lebensbegleiterin? Wie würden Sie diese Dorothy Parker in Ihrem Fall überhaupt charakterisieren?
Also das Stichwort, das Rasha eben mir gegeben hat, ist Mut. Je länger ich mich mit ihr beschäftigt habe, desto mehr ist mir klar geworden, was für eine mutige Frau das war und was es auch bedeutet hat in dieser Zeit und vielleicht auch immer noch bedeutet, sich als Frau dafür zu entscheiden, zu schreiben. Und eben nicht, weil eine Frau, die schreibt, erfüllt nicht die Erwartungen, die die Gesellschaft an sie stellt. Ja, die Gesellschaft stellt andere Erwartungen an Frauen, nämlich sich kümmern, sich zurücknehmen, lächeln, gefallen. Und damit hatte ich tatsächlich am Anfang meines Frauenlebens, glaube ich, wirklich Probleme, irgendwann mal aufzuhören, gefallen zu wollen und lieb zu sein und nett zu sein. Und dieser Mut von Dorothy Parker, sich dem zu verweigern, der hat meinem Schreiben, glaube ich, einen ganz anderen Bums gegeben. Ja, auch wie Rasha sagt, eben Dinge nicht erklären, nicht gefallen wollen unbedingt mit der Sprache, sondern einfach auf die 12 hauen und sich selbst wehtun beim Schreiben, das zulassen und damit auch die LeserInnen beunruhigen und in eine Welt entführen, die sie vielleicht bisher noch nicht gedacht haben. Also für mich ist das auf jeden Fall eine große Mutmacherin, ein Krafttier.
Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Text, dass eben weibliches Schreiben mit Unkonventionalität verbunden ist und dass auch so Autorinnen, selbst vom Schlag wie Dorothy Parker, oft, das fand ich eine schöne Formulierung, mit einer breiigen Masse breitbeiniger Männer im Raum sind und deshalb gern übersehen werden. Erleben Sie das auch so, Rasha Kayat? Ist das heute noch so?
Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Es ist ja schon, also es ist ja ein bisschen besser geworden, dass wir inzwischen mehr Kolleginnen sind. Und ich persönlich erfahre das auch so, dass wir uns als Kolleginnen auch supporten, unterstützen und sehr viel Solidarität erleben. Und dass wir also durch beispielsweise ja auch so eine Anthologie, wie wir sie jetzt haben, und solche Bücher haben wir ja in den letzten Jahren, jetzt kommen ja immer mehr auch das Bewusstsein dafür, dass das weibliche Schreiben es schon immer gab. Nur leider hat selten jemand hingeschaut. Und ich glaube, da stehen wir schon auf den Schultern von diesen kleinen Riesinnen. In beiden Fällen, sowohl Dorothy Parker als auch Edla Adnan, waren ja eher klein gebaut, aber irgendwie für mich sind sie Riesinnen. Und da, glaube ich, können wir uns so ein bisschen darauf verlassen, dass sie uns auch tragen. Und vielleicht können wir das jetzt als Autorinnen mittleren Alters das auch für unsere jüngeren Kolleginnen schon sein oder können uns da in eine Verbindung setzen und eine Kontinuität bauen. Weil für mich ist Edla Adnan vor allem eben genau das. Also ich sehe sie immer so ein bisschen als eine Hand, die sich so zu mir ausstreckt und sagt, du bist nicht allein, es ist schon okay, wir machen das jetzt hier zusammen. Und das finde ich so eine schöne Vorstellung, dass wir alle in einer Kontinuität existieren als schreibende Frauen.
Das ist ein schönes Bild, finde ich. Und die bleibt dann ja wahrscheinlich auch, weil beim Lesen geht es mir oft so, dass ich auch so je nach Lebensphase, in der ich bin, halt auch andere Bücher so ganz zentral oder wichtig finde. Aber bei Ihnen hatte ich den Eindruck, die beiden, die begleiten Sie durchs Leben, stimmt's?
Ja, absolut.
Und gehen nicht mehr weg.
Und was Rascha gerade gesagt hat, es ist ein bisschen besser geworden. Also diese breiige Masse der breitbeinigen Männer ist inzwischen für uns etwas durchdringlicher, weil wir uns auch gegenseitig haben. Und aber es ist tatsächlich die Aufgabe jetzt in unserem Alter, das sehe ich auch absolut klar, den jungen Kolleginnen auch sowas anzubieten. Nicht, dass ich jetzt mich als Vorbild hinstellen möchte, aber das Gefühl zu haben, kommt alle rein in den Raum. Wenn wir den füllen, dann ist ein bisschen mehr Platz für uns. Dann nehmen wir uns den Platz. Und ich muss sagen, ich habe gestern Abend das großartige Buch von Nicole Seifert zu Ende gelesen. Einige Herren sagten etwas dazu über die Frauen der Gruppe 47. Und am Ende ist mir was passiert, was mir selten passiert. Ich habe neulich einem Freund gesagt, ich weine nicht mehr wegen Männern, ich weine nur noch wegen Kindern und Strukturen. Und mir sind am Ende wirklich die Tränen gekommen, weil da diese schmerzhafte Erkenntnis da ist, die sich auch bei uns immer noch, also ich habe es schon auch noch erlebt in meinen ersten 15, 20 Jahren als Autorin, eine Verachtung fürs weibliche Schreiben, fürs weibliche Kunstschaffen. Und das ist schon, also bei mir hat das Spuren hinterlassen und ich würde sagen, das ist schon immer noch da und es gibt viel, was wir da noch auf links zu ziehen haben. Und das können wir aber nur gemeinsam. Da dürfen wir auch nicht unbedingt auf die Hilfe von Männern zählen, sondern das müssen wir im Zweifel selbst machen. Und dafür sind diese Frauen, die auch einen hohen Preis für ihr Schreiben bezahlt haben, echt absolute Strahlenlichter.
Das war doch
Entschuldigung, ich wollte hier nicht ins Wort fallen. Nee. Ich glaube auch, was Simone sagt, dass wir, also ich empfinde das so, dass wir nicht mehr angewiesen sind auf diese männlichen Strukturen zwangsweise und dass wir diese Verletzungen, die wir in unseren frühen Jahren erlebt haben, einfach ein bisschen ausgleichen können durch das, was wir haben an Netzwerken und an Solidarität unter Kolleginnen. Und das genieße ich jetzt schon sehr, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass wir uns da in die Verantwortung begeben sollten, den jüngeren Kolleginnen das zumindest auch anzubieten.
Rascha Kayat und Simone Buchholz, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute Ihnen beiden.
Dankeschön. Danke, gleichfalls. Ciao.
Tschüss. Und das Buch Unter Frauen, Geschichten vom Lesen und Verehren ist beim Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 192 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der französische Schriftsteller Albert Camus war schon ein sehr alter Mann, als er nochmal in seine Kindheit zurückgeschaut hat auf ein traumatisches Erlebnis, das ihn an seinem 10. Geburtstag schlagartig zum Außenseiter gemacht hat. Der Text, den er darüber geschrieben hat, der ist jetzt in einem kleinen Verlag auf Deutsch erschienen, obwohl das Original schon 50 Jahre alt ist. Der Titel ist O, ihr Menschenbrüder, und Marco Martin hat das Buch gelesen. Was war wohl der Auslöser, dass der ja schon wirklich betagte Albert Camus damals war er auch schon berühmter Schriftsteller, dass er dann 1972 auf einmal diese Kindheitsgeschichte aufgeschrieben hat.
Ja, also es gab für die französisch sprechenden Juden ein Schockerlebnis. Das war, als gerade während des Sechstagekrieges, als Israel wieder mal tödlich bedroht war, General de Gaulle über die Juden als ein Herrenvolk selbstgerecht und beherrschend gesprochen hat. Und für die französischen Juden war natürlich Charles de Gaulle, das war ihr Resistance-Idol. Und von dem kommt dann etwas, das man eigentlich nur von den Ultrarechten hätte erwarten können. Und diese Schockwellen gingen auch nicht einfach zurück und prägten dann natürlich auch die Wahrnehmung und die Erinnerung. Und Albert Cohen, 1895 auf Korfu geboren, erinnert sich dann 1972 an seinen 10. Geburtstag 1905 in Marseille, als er fröhlich nach Hause trabt, wo der Geburtstagskuchen schon auf ihn wartete. Er macht da kurz Rast bei einem Straßenhändler, der dies und das feil bietet, und der Straßenhändler macht in ihm den griechischen, aber hauptsächlich den jüdischen Fremden aus, spottet über ihn, bedroht ihn, und die Umstehenden lachen hämisch. Und diese Wunde, das dem Kind zugefügt wird und das eigentlich den letzten Tag seiner Kindheit beschreibt, hat ihn das ganze Leben lang begleitet, und dann schon als betagter Herr setzt er sich hin und schreibt darüber.
Und wie schreibt er das? Also kreist er das so ein oder wie nähert er sich diesem furchtbaren Erlebnis?
Ja, schon der Titel "O ihr Menschenbrüder" evoziert ja was Rhapsodisches, und das ist auch, es ist immer wieder wie eine Lamentation, immer wieder umkreisen diesen nicht zu Ende gehenden Tag, wo für das Kind etwas zusammenbricht, auseinanderbricht, und es ist weder ein Pamphlet noch eine traditionell epische Erinnerungsprosa, sondern es geht in Assoziationen immer wieder zurück an jenen Tag, wo das Kind dann versucht, sich einen Reim darauf zu machen. Das Kind denkt, vielleicht soll ich zurückgehen zu dem Straßenhändler und sagen, ich bin doch ein Mensch wie alle anderen. Vielleicht soll ich in eine Kirche gehen und mit einem Pater sprechen. Und das ist voller Assoziationen, eine geradezu sensualistische Prosa, aber immer wieder wird die Frage gestellt, oh ihr Menschenbrüder, und das schließt die Antisemiten ein, und die Frage wird direkt an diese Leute gestellt, warum hasst ihr uns? Wir sind doch alle sterblich, warum so viel Zeit vergeuden mit Hass?
Aber dieser Titel, dieses oh ihr Menschenbrüder, klingt auch so ein bisschen prophetisch.
Ja, es nimmt natürlich Anleihen an den am Stil der Propheten Jeremia, Hosea, Jesaja, die ja auch immer gefragt haben, weshalb dieses Unrecht, wobei Albert Cohen sich nicht an irgendeinen existenten oder inexistenten Gott wendet, sondern an die sehr existente Internationale der Antisemiten, und er fragt, was haben wir euch getan? Wird euer Leben besser durch euren Hass? Und er fragt mit dem Stilempfinden eines lebensgereiften Schriftstellers, aber gleichzeitig mit dem verletzten Gefühl eines Kindes.
Und gerade vor dem, was wir derzeit erleben, wieder an Antisemitismus, scheint mir das dann doch auch zumindest möglich zu sein, dass das ein ganz aktueller Text eigentlich ist.
Ja, natürlich. Was ein jüdischer Junge oder ein jüdisches Mädchen auf deutschen Schulhöfen erlebt, wo der Begriff Jude wieder ein Schimpfwort ist, während sich ein oft auch als progressiv sich beschreibendes Milieu dann nicht gerade durch klare Kenntlichkeitmachung hervortut, wird wieder traumatisierend wirken. Wir gehen ja dann auch an die Universitäten, wo Hamas-Symbole in besetzten Seminarräumen gepinselt werden und Dozenten nicht etwa diesen jungen Leuten ins Gewissen reden, sondern ihnen noch beispringen im Sinne einer falsch verstandenen Meinungsfreiheit. Und was da ein jüdischer Student oder eine jüdische Studentin auch wieder an Einsamkeitserfahrung erleben wird, an rausgestoßen sein aus einem Milieu, von dem man doch dachte, es sei das ihrige, auch das wird wieder Literatur zeitigen. Aber dass das zur Literatur wird, ist natürlich kein Trost.
Aber gut, dass dieser Text jetzt dann nochmal erschienen ist.
Es ist wunderbar, dass dieser Text erschienen ist, und auch wunderbar, dass Albert Cohens assoziationsreiches, fluides Französisch adäquat ins Deutsche übersetzt worden ist ohne dass es je in irgendeiner Zeile pathetisch würde.
Marco Martin empfiehlt also Albert Cohens Erzählung O, ihr Menschenbrüder aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ulrich Meyer. Erschienen ist das kleine Buch im Verlag Saira aus Freiburg. 122 Seiten kosten 19 Euro. Bei Kempten im Allgäu, da denke ich gleich an die nahegelegenen Berge und Seen, also an Ferien. Und dafür braucht es bei mir unbedingt Bücher. Die kaufe ich mir dann beim nächsten Allgäu-Urlaub in der Buchhandlung Lesezeichen. Und dort ist Andrea Straub eine der Buchhändlerinnen. Hallo Frau Straub, schön mit Ihnen zu sprechen.
Hallo Frau Görg, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, schön. Ihre Buchhandlung, die schien ja schon mal dem Untergang geweiht, habe ich gelesen. Und dann haben Sie die erste Genossenschaftsbuchhandlung gegründet. Wie das? Wie funktioniert sowas?
Ja, das habe ich ja schon mal erzählt. Genau, wir haben viele Kunden gehabt, die das nicht wollten, dass diese Buchhandlung schließen muss. Und dann kam die Idee für eine Genossenschaft. Ja, und seit 2023 funktioniert das ganz gut. Wir sind ein Ladenteam, die arbeiten und auch bezahlt werden. Aber im Hintergrund arbeiten viele Genossen mit, wie Schaufenstergestaltung und Müll wegbringen. Also und so machen einfach viele Hände helfen jetzt.
Und die kaufen hoffentlich auch alle ihre Bücher bei Ihnen im Laden.
Ja. Ja, 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 unsere Genossen sind auch unsere besten Kunden.
Da haben Sie ja schon mal einen festen Stamm. Jetzt haben Sie für uns drei Bücher ausgesucht, die Ihnen in letzter Zeit besonders gut gefallen haben. Wollen wir mit Gabriele Terge zur Freundschaft begabt anfangen. Das ist eine Biografie dieser Schriftstellerin. 400 Seiten und packend offenbar.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Biografie wurde von Nicole Henneberg geschrieben. Sie hat in Marbach im Archiv hunderte von Briefen von ihr durchforstet und das war die Grundlage für diese Biografie. Ja, was ist Gabriele Terge? War während der Weimarer Republik eine Gerichtsreporterin, war dadurch auch durch ihre Berichte sehr bekannt und musste aber leider 1933, es war jüdische Autorin, musste ins Exil fliehen nach Palästina. Ja, und es war wirklich ein Glücksfall, dass der Schöffling Verlag aufgrund von ihren Büchern, die 2019 wurden die neu aufgelegt, die Effingers, so Familienroman, ähnlich wie die Buddenbrocks von Mann wurden die verglichen. Und ein witziger Titel, auch Käsebier erobert Kurfürstendamm, die wurden alle neu aufgelegt. Und das war Grund für den Schöffling Verlag, dass sie gesagt haben, Mensch, was die Frau, da müssen wir ein bisschen nachhaken. Die hat doch eine interessante Geschichte und das hat sich bestätigt. Also wirklich packend und auch eine sehr sympathische Frau, der Titel zur Freundschaft begab, der kommt auch daher, weil sie eben so viele Briefe geschrieben hat. Also da sieht man auch, dass ihre Freundschaft viel wert war und aufgrund dessen konnte man da diese ja sehr gute Biografie schreiben.
Also die Lebensgeschichte einer interessanten Literatin, Gabriele Terge zur Freundschaft begab von Nicole Henneberg, bei Schöffling ist das erschienen. Genau. Und dann haben sie einen Roman ausgesucht von einer flämischen Autorin, Hayas Rutas, Trophäe. Und da habe ich gelesen, da geht es um eine Nashornjagd.
Genau. Also es ist auch vorne abgebildet auf dem Buchdeckel und man denkt, also man kann das wirklich auch lesen, wenn man sich überhaupt nicht für Jagd interessiert. Ich bin selber auf den Titel gekommen, weil auch eine Genossin hat es, die Johanna, bin ich ihr auch dankbar, das Buch vorgestellt bei unserer Frühjahrsbuchvorstellung im Laden und ich habe das jetzt mit Begeisterung gelesen. Also die Autorin, die nimmt uns mit nach in den afrikanischen Kontinent und es geht um, die Hauptfigur ist der steinreiche Jäger Hunter White und ihm fehlt zu seiner Trophäensammlung, also diese Big Five, fehlt ihm noch das Spitzmaul-Nashorn. Ganz kurz, das misslingt diese Jagd, Wilderer kommen ihm zuvor und jetzt kommt der spannende Punkt, es wird ihm jetzt angeboten, weil das nicht geklappt hat, wird ihm angeboten, wirklich ein suspekter Deal, er bekommt einen Jungen als Beute von dem Stamm, um einem anderen Jungen ein Studium in den USA zu ermöglichen.
Also eine Geschichte, die auch viel um Kolonialismus eigentlich, genau. Trophäe von Hayas Rutas. Und dann haben Sie uns noch ein Kinderbuch ausgesucht von einem Autor, den ich jetzt gar nicht mit Kinderbüchern zusammengebracht habe, nämlich Dave Eggers. Und der hat die Augen und das Unmögliche geschrieben. Was ist denn das für ein Buch?
Genau, Sie kennen, wie gesagt, nur von den The Circle, war er sehr bekannt bei uns in den USA, also aber auch mit ihren Kinderbüchern bekannt. Und Die Augen und das Unmögliche ist wirklich ein ganz, ein tolles Kinderbuch. Es geht um ein sind viele Tiere in einem Nationalpark und die Hauptfigur ist Johannes, der Hund, der ist auch die Erzählstimme des Romans und es gibt viele Abenteuer, also alles, was ein gutes Kinderbuch braucht, Spannung, Abenteuer, sehr humorvoll auch und das Besondere ist wirklich, dass es sind einige Illustrationen, sondern einige Bilder und diese Bilder zeigen klassische Landschaftsbilder von längst verstorbenen Künstlern und da hat Sean Harris hat diesen Hund Johannes in diesen jeweiligen Stil hineingemalt. Also ist auch was für die Augen, macht richtig Spaß, dieses Kinderbuch auch im höheren Alter noch zu lesen.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich für mich so an, als ob es nicht nur besonders Spaß macht, es vorzulesen, sondern auch selbst zu lesen.
Auf jeden Fall. Es hat wirklich alles, was ein gutes Buch braucht. Mhm. Auch eine Parabel über Freundschaft und das Gleichgewicht der Natur. Also echt ein schönes Buch.
Andrea Straub von der genossenschaftlich organisierten Buchhandlung Lesezeichen in Kempten. Vielen lieben Dank, Frau Straub, für diese Empfehlungen.
Ja, vielen Dank, Frau Görg.
Alles Gute Ihnen auch.